Leidenschaft, Mut und Hoffnung. Wenn Sie hier zu dieser Veranstaltung wollten, sind Sie richtig. Wenn Sie jetzt merken, Sie wollten eigentlich woanders hin, haben Sie gleich noch die Chance, das zu suchen, wo Sie eigentlich hinwollen. Sie dürfen aber auch gerne hier bleiben. Es wird bestimmt interessant. Mein Name ist Traugott Hopp. Ich arbeite als Rektor an der Akademie für Weltmission. Und wir freuen uns, dass Sie mit uns, einem Team von Mitarbeitern der Akademie und Missionaren verschiedener Missionsgesellschaften, gemeinsam nachdenken, hören, beten und singen wollen. Und damit beginnen wir jetzt mit dem Singen. Ich lade Sie ein, das Lied, das oben auf dem blauen Blatt auf Ihrem Sitz steht, mit uns zu singen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt.
Und die Christustag. Und dann am Stand stehen. Ich bin mal gespannt, wen ich hier heute alles treffe. Christine und Thomas, was für ein Zufall. Na, eigentlich hätte ich mir ja denken können, dass ihr heute da seid. Das stimmt. Ihr reist oder ihr habt vor, bald auszureisen. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Zeit. Aber ich habe eigentlich nie mal gefragt, was euch dazu bringt, überhaupt in die Mission zu gehen. Du hast BWL studiert, Christina, und du bist Ingenieur. Wie kommt ihr dazu?
Ja, ich meinte, das ist so wie bei jedem Missionar. Man geht durch den Wald, dann kommt eine große Wolke, ein Blitz fährt runter, der Brief fällt runter, wo drin steht, das ist dein Einsatzland. So ähnlich war es bei uns natürlich auch. Also ich weiß nicht, wie andere das haben, aber wir fanden das toll. Dann war das dann aufgeschlüsselt mit, hallo Thomas, hallo Christina, ihr seid jetzt Missionare, ihr geht dahin, die Finanzierung steht übrigens auch schon, das ist alles kein Problem und Gottes Segen auf eurem Weg. Okay, ich habe gelogen. Es war nicht ganz so spektakulär und es war eigentlich auch ein ganz schön langer Weg. Also ich kann mich noch erinnern, meine Missionskarriere hat, denke ich, angefangen als circa 6- bis 8-Jähriger vor dem kleinen Männchen, was bei uns in der Kinderstunde stand. Vielleicht kennen das einige von Ihnen noch, war sehr populär damals. Man schmiss 10 Pfennig rein und es machte Dankeschön. Ich denke, das war so das Grundlegende meiner Missionskarriere, die man dann gemacht hat. Und dann kamen Schritt für Schritt immer neue Punkte dabei. Das heißt, es ist jetzt schon ein ganz schön langer Weg. Kam das gut? Ich meine, du warst ja mal Stewardess. Man kann das ganz toll vergleichen mit dem Ausblick, den eine Stewardess hat, wenn sie nachts in den Flughafen reinfliegt. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat und dabei aus dem Fenster gesehen hat, da kommen so kleine Landelichter hoch. Und diese Landelichter, die sollten am besten in einer Reihe sein, wenn man runterkommt. Die kann man auch nicht von ganz oben erkennen. Und wenn nur eins da ist, dann fliegt man die ganze Zeit drumherum. Das bringt auch nicht so viel. Und so würde ich das in meinem Leben und auch jetzt gemeinsam in unserem Leben beschreiben als eine Art, ja, wir haben die Landebahn jetzt langsam gefunden. Es hat eine Weile gedauert und immer mal wieder kam Licht auf. Es gab auch mal ein paar, die waren kaputt. Da hat man dann lange gesucht, um dieses Licht zu finden und zwar nicht da. Aber jetzt leuchten sie so in einer Reihe und wir sind eigentlich, ja, fertig zur Landung.
Und was hieß das jetzt konkret? Ein, zwei Beispiele.
Also bei mir war es auch so, bei mir brauchte Gott ein ganzes Feuerwerk, weil ich bin da manchmal etwas schwer vom Begriff. Als ich so 12, 13 war, dachte ich, jawohl, ich möchte Missionar werden. Mich hat es einfach so bewegt zu sehen, wie Menschen in anderen Ländern leben, wie sie Jesus nicht kennen und verloren gehen. Das war so der erste Impuls. Aber dann wurde ich größer. Es ging durch manche Tiefen hindurch. Ich habe dann BWL studiert, wie Carmen sagte. Und dachte, ja gut, das war vielleicht einfach so ein Jugendtraum. Man hat es ja, wenn man Kind ist, die einen möchten Pilot werden, die anderen Missionar. Habe das ein bisschen ad acta gelegt. Und dann hat Gott ganz konkret in mein Leben reingesprochen und hat gesagt, du, ich habe deine Berufung draufgelegt. Ich möchte dich gebrauchen und ich möchte, dass du mir dein Leben zur Verfügung stellst. Das war gerade an so einer Stelle, wo es bei mir darum ging, mache ich jetzt den nächsten Karriereschritt oder mache ich was anderes. Und da war ein Landelicht dann zu sagen, okay, ich steige aus meinem Beruf, ich gehe nach Korntal und fange dort ein Studium an und gucke dann einfach, ob sich das bestätigt und wenn nicht, dann kann ich immer noch weiterarbeiten.
Es gab noch ein, zwei Stationen dann, bis wir zum heutigen Tag kommen für euch beide. Aber ihr geht jetzt. Ihr habt euch entschieden, langfristig im Ausland zu arbeiten, da eure Gaben und eure Fähigkeiten einzusetzen. Ich würde jetzt noch ganz kurz gern von euch wissen, wie können denn Menschen euch unterstützen? Wie können sie ihren eigenen Beitrag in Deutschland leisten, damit ihr eure Arbeit vor Ort machen könnt?
Ich meinte, das wichtigste Standbein dieser Geschichte ist das Gebet. Wir lernen das jetzt ganz extrem schon hier in Deutschland und werden das noch viel, viel mehr in Zentralasien dann lernen, wie wichtig das Gebet ist, wenn man vor Situationen steht, wo man einfach nicht mehr weiter weiß. Aber das kennt jeder von Ihnen ja auch. Situationen, wo man nicht mehr weiß, was der nächste Schritt ist. Und damit könnt ihr und können wir hier in Deutschland sozusagen einen Riesenschritt machen, einmal rund um die Welt, an jedem Platz und für die Leute mitbeten in ihren Situationen. Klar, beten gehört dazu, aber auch geben gehört dazu. Geben von Zeit, Freundschaft, Geld, alles. Das heißt, wenn man als Missionar irgendwo in der Welt sitzt, dann ist es auch toll, wenn mal ein Anruf kommt, falls man Telefon hat. Oder wenn eine Mail kommt. Oder wenn ein, wir sagen so schön, im Hessischen Fresspaket ankommt. Das heißt, eins, wo Schokolade drin ist oder sowas. Und natürlich müssen wir auch von irgendwas leben. Das heißt, die Gemeinden hier, es geht uns allen relativ gut. Vor allen Dingen vom Finanziellen auch. Ja, das mitteilen. Ich denke, das sind drei ganz wichtige Pfeiler, auch in dieser Reihenfolge.
Ja, wir sehen das einfach als gemeinsames Unternehmen. Das ist jetzt nicht so, dass Meyers einen Abenteuerurlaub planen, sondern ja, das ist Mission, ist Aufgabe der Gemeinde. Und wir möchten einfach ein Teil sein unserer Gemeinden, dass wir gehen im Auftrag von unseren Gemeinden und für die Gemeinden in der Welt arbeiten. Und genauso möchten wir eben auch andersrum Anteil nehmen an dem, was in Deutschland passiert. Wir beten für unsere Gemeinden, für die Anliegen dort, möchten da Hilfestellung geben, wo wir es können. Und einfach zu sehen, wir arbeiten gemeinsam daran, dass Menschen zu Jesus finden und dass Gottes Reich gebaut wird.
Sozusagen eine Zweigstelle der Gemeinde in dem anderen Land aufbauen.
Ihr habt schon mal bei solchen Zweigstellen mitgearbeitet, aber davon reden wir später noch ein bisschen.
Sie finden auf Ihrem Platz oder haben schon gefunden dieses blaue Blatt, merkwürdig. Außerdem einen Stift, auch in blau und silbergrau, damit Sie für sich einige Gedanken festhalten können. Wer schreibt, der bleibt. Wir nehmen uns nun einige kurze Momente Zeit zum persönlichen Nachdenken. Die Fragen sind als Anregung gedacht, um mit Gott ins Gespräch zu kommen, später mit anderen. Nehmen Sie sich so einen Moment, gucken Sie mal rein, wo ist Ihr persönlicher Stand in dieser Frage, den Auftrag Gottes leben. Das war ein Start. Sie dürfen nachher gerne in der Mittagspause daran weiterarbeiten. Wenn man sich nun auf den Weg gemacht hat und denkt, das könnte was sein für mich, könnte die Frage aufkommen, wie sieht's mit einer missionstheologischen Ausbildung aus? Missionstheologische Ausbildung, ich bin begeistert. Wir hören auf ein kurzes Statement von Dr. Klaus Wetzel. Er war Missionar in Indonesien, jetzt Dozent an der Akademie für Weltmission.
Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das ist einer der Texte zum Christustag heute. Und ich denke, das ist ein guter Text, um klarzumachen, worum es bei der Ausbildung zum Missionar, zur Missionarin geht. Etwas zu wissen, was man vorher nicht gewusst hat, das ist Ziel einer Ausbildung. Aber wir lernen immer mehr, dass Ausbildung noch mehr bedeutet, nämlich dass es zu einer Verhaltensänderung kommt, dass hinterher etwas grundsätzlich anders ist als vorher. Und theologische Ausbildung, auch gerade für Mission, bedeutet, dass diese Verhaltensänderung mit System geschieht, dass wir uns entscheiden, dass wir das wollen, dass hinterher wir anders sind und weitergekommen sind als vorher. In Matthäus 4,23 heißt es, Jesus lehrte, predigte und heilte. Ganz wichtig, dass das Lehren eine der ganz grundlegenden Aktivitäten für den christlichen Glauben ist. Und wenn wir in der Nachfolge von Jesus stehen, dann gehört das mit dazu, dass wir uns immer wieder zu seinen Füßen sitzen und lernen, im Bild gesprochen. Diese theologische Ausbildung mit Hoffnung. Hoffnung macht uns, wenn andere gute Erfahrungen gemacht haben. Und das geschieht in unseren Vorlesungen erstaunlicherweise. Da wird nicht nur vorgetragen, wir haben eigene Erfahrungen gemacht und wir verknüpfen sie mit den Erfahrungen anderer und wir verknüpfen sie mit der Grundlage, auf der wir stehen, der biblischen Botschaft. Und von den so verarbeiteten Erfahrungen, die andere gemacht haben, die wir selbst gemacht haben, die Zeuginnen und Zeugen der Bibel gemacht haben, da lernen wir miteinander. Und da gibt es Aha-Erlebnisse. Aha-Erlebnisse gerade für die, die schon mal im Ausland waren, die uns dann sagen, wenn wir das doch vorher gehört hätten, wenn wir das doch gewusst hätten, dann hätten wir Fehler vermieden im Umgang mit Leuten, die ganz anders leben, aus einer anderen Kultur kommen. Und so ist einer unserer Schwerpunkte, dass wir uns vorbereiten auf den kulturgrenzüberschreitenden Dienst, so die Botschaft von Jesus in anderen Kulturen weiterzugeben, dass wir nicht Ärgernis an falscher Stelle bereiten und dass wir richtig verstanden werden, wie in Vorlesungen interkultureller Gemeindebau oder Kommunikation über Kulturgrenzen hinweg. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, auch da gibt es Fächer, die uns darin helfen. Eine Botschaft, die auf Widerstand stößt, wenn wir analysieren, welche Weltanschauungen gibt es, wie gehen Menschen mit ganz anderen Grunderfahrungen und Grundeinstellungen um mit der christlichen Botschaft? Wie können wir ihnen sie glaubhaft vermitteln, auch gegen inneren Widerstand? Aber auch Glaubensschritte im Blick auf den Beruf BWL, Ingenieur und dann einen ganz anderen Weg gehen. Im Blick auf die Frage der finanziellen Versorgung oder zum Beispiel mit einer Familie. Da ist das ja ein Wagnis, die Schulausbildung der Kinder oder wie bei uns, wenn zwei unserer drei Töchter sind in Indonesien geboren, das ist schon spannend. Mut braucht es auch und auch da denken wir drüber nach, wenn wir uns erneut auf die Schulbank setzen. Jemand, der schon 10 Jahre Berufserfahrung hat, das gibt es bei uns auch. Das braucht Mut, erneut in diese andere Rolle zu schlüpfen, sogar sich etwas sagen zu lassen, wo man doch selbst so viel Erfahrungen einbringt und anderen schon etwas weitergegeben hat. Und dann Mut, anderer von anderen zu lernen, dass dieser Mut für Jesus nicht Wagemut ist, nicht etwa ein falsches Wagnis einzugehen, sondern dass es richtig ist und sich lohnt und wo es richtig ist und sich lohnt. Und dann die Leidenschaft. Im Bild dieses zu den Füßen des Meisters zu sitzen, das sind die biblischen Fächer, zu lernen, was ihm wichtig ist, damit es auch mir wichtig werden kann. Mitzuwirken an etwas, was für immer Bestand hat. Und dann zu lernen, diese Sache mit der Verbindlichkeit. Was ist heute und hier dran? Und das ist jetzt das, wo es übergeht auf die persönliche Ebene. Und das erleben bei uns ganz viele Studentinnen und Studenten, dass sich für sie etwas entscheidet. Aber das muss ja nicht nur ein ganzes Studium sein, das kann auch schon ein solcher Tag sein. Was ist heute dran? Und das ist mir klar, ich bin heute hier, um Ihnen diese Frage zu stellen. Es ist kein Zufall, dass ich hier bin. Es ist auch kein Zufall, dass Sie hier sind. Einen Schritt zu gehen, eine Verhaltensänderung, eine Änderung der Einstellung, Mission verbindlich zu unterstützen, durch Gebet oder auch finanziell, das könnte heute ein Punkt für Sie sein. Sich selbst auf den Missionsdienst vorzubereiten, an diesem Christustag, dass Sie sich dann immer erinnern, da ist es passiert. Da hat Gott zu mir gesprochen. Ich stelle Ihnen diese Frage nicht zufällig. Sind Sie heute jemand, der oder die sagen soll, ja, heute ist es dran, ich entscheide mich, Mission ist mein Weg. Und schließlich, dazu sind wir jetzt hier ganz besonders da, ist Ausbildung für die Mission dran? Sollte ich mich entscheiden, vielleicht meinen bisherigen Berufsweg aufzugeben, zu ändern und eine Ausbildung zu machen, damit ich kompetent dann diesen Dienst in einer anderen Kultur tun kann, den Menschen von Jesus Christus weiterzugeben?
Ja, und damit sind Sie wieder dran. Auf der zweiten Seite Ihres Arbeitsblattes ein zweiter Teil, merkwürdig. Was wollen Sie sich merken? Mal zu reflektieren über Ihre eigenen Lehr- und Lernerfahrungen, Seminare, Tagungen, Veranstaltungen, was Sie schon mitgemacht haben, was hat Sie begeistert, was wollten Sie schon länger mal umsetzen, was möchten Sie gerne noch lernen, welchen Einsatz sind Sie bereit dafür zu bringen? Sie haben wieder eine kurze Zeit, um sich mit diesen Fragen einmal zu befassen. Ganz persönlich, und notieren Sie sich, was Ihnen gerade so in den Sinn kommt dazu.
Ihr habt jetzt schon eine ganze Zeit der Vorbereitung hinter euch. Und ihr habt viel gelernt. Das hoffe ich zumindest. Habt ihr jetzt ein für alle Mal ausgelernt?
Natürlich. Nein, haben wir natürlich nicht. Ich komme immer mehr zum Schluss. Ich habe ja Ausbildung gemacht. Danach dachte ich, ja, mit meinen 21 Jahren, jetzt habe ich es. Nie mehr lernen. Ich habe meinen Abschluss, ich bin Elektriker. Das reicht. Ja, geirrt. Es ging weiter, danach kam das Fachabitur, danach das Studium und nach dem Studium, da denkt man, jetzt habe ich es ja, ne? Jetzt habe ich ja lang genug gelernt, reicht ja auch aus, aber es war auch nicht zu Ende. In meinem Glaubensleben hat man ja immer wieder Punkte, wo man denkt, jetzt habe ich es verstanden, das war's. Aber dann merkt man vielleicht 2 Tage, vielleicht 2 Wochen später, es war es noch nicht, man lernt weiter. Von dem her, wir sind noch lange nicht fertig. Und wenn wir dann rausgehen ins andere Land, dann kommt Sprache lernen, dann kommt Kultur lernen und das hört nicht auf. Das merken wir ja auch hier. Also von dem her, wir sind mit dem Lernen noch nicht fertig.
Ihr habt auch schon ein bisschen was gelernt in Auslandseinsätzen. Thomas, du warst in Tansania, richtig? Und Christina in Zentralasien. Welche Bedeutung hatten diese Kurzzeiteinsätze für euch? Gerade auch im Blick jetzt auf die Entscheidung, wirklich langfristig ins Ausland zu gehen.
Bei mir war es so, ich habe ein Jahr in Korntal studiert, habe da viel Wissen angehäuft in verschiedenen Kursen und habe dann einfach gemerkt, für mich war dann der Zeitpunkt da, dass ich dachte, ich muss das mal umsetzen, muss gucken, ob das wirklich stimmt, ob das auch so passt und habe mich dann einfach umgeschaut, mich beworben bei einer Missionsgesellschaft und dachte, ich probiere das einfach mal. Ich bin ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch, dachte, gut, ein Jahr, das ist absehbar, selbst wenn es ganz schrecklich wird, weiß ich, ich komme irgendwann zurück. Dachte auch, ich muss das mal probieren. Ich habe keinen typischen Missionsberuf gelernt. Ich bin nicht Krankenschwester, bin nicht Erzieherin, sondern halt Betriebswirtin und mache am liebsten Rechnungswesen und Buchhaltung. Und habe mich da schon gefragt, dachte, kann man das denn überhaupt brauchen oder sind solche Leute für Mission völlig untauglich? Und das waren so die Erwartungen, mit denen ich an den Missionseinsatz dran ging. Ich ging dann eben nach Zentralasien und gut, da habe ich sehr viel gelernt. Zum einen, dass alles anders kommt, als ich es gedacht hätte. Es hat mich sehr schnell auch an meine eigenen Grenzen geführt, dass ich gemerkt habe, ich komme mit meinem Latein hier nicht mehr weiter. Selbst die 10 Kurse aus Korntal haben da nicht geholfen. Und das war für mich sehr, sehr gut, weil das gibt mir jetzt Hoffnung, auch für Langzeit einfach zu sehen, Gott war trotzdem dabei. Er hat mich gebraucht dort mit all meinen Fehlern, mit meiner Unvollkommenheit, mit meinen Zweifeln, meinen Fragen. Und ja, ich durfte mich dort für ihn einsetzen. Und von dem her würde ich das einfach jedem empfehlen, der so mal drüber nachdenkt, was mit Mission zu machen, es einfach auszuprobieren und dann zu sehen, dass man von Gott unheimlich reich beschenkt wird. Und das kommt halt doch was bringt.
Noch eine Nachfrage. Was war jetzt mit Rechnungswesen? Konntest du das gebrauchen?
Ja, ich habe sogar das gebrauchen können. Ich kam in ein Entwicklungshilfeprojekt rein, wo eine kleine Logistikfirma gegründet wurde und ich dort das Rechnungswesen mit aufgebaut habe. Also von dem her, man braucht auch das.
Ja, ich bin eher so die andere Seite, der unorganisierte Typ und auch mehr so im technischen Bereich, was mir liegt. Deswegen kam das dann halt mit Tansania mir ganz gelegen, so Mädchen für alles im Ausland. Und es war eigentlich eine ganz schön schlimme Zeit für mich, so als 19-Jähriger unvorbereitet in so ein Land zu gehen und merken, es bricht alles über einen zusammen. Aber auf der anderen Seite war es die wichtigste Zeit in meinem Leben, um meinem Glauben auf das richtige Fundament zu stellen. Das heißt, nach außen eine sehr schwere Zeit, aber nach innen eine Zeit, wo sehr viel aufgebaut wurde. Es hat dann noch einige Jahre und einige Kurse in Kornthal gedauert, bis ich das alles aufgearbeitet habe und gemerkt habe, ja, das war das Beste. Das war eins der Landelichter, die ich ebenso erwähnt habe. Das heißt, ein Landelicht muss nicht immer nur ein Bibelvers sein, das kann es. Es können auch Situationen im Leben sein, wo man am Anfang den Kopf schüttelt und denkt, nein, das war ein schwieriger Anfang. Das möchte ich nicht mehr erleben. Auf der anderen Seite, Gott es jetzt nutzt, dass ich vielleicht vorbereitet bin für den nächsten Schritt. Und es mich motiviert hat, nach der Zeit zu wissen, ja, der Lebensweg in die Mission ist richtig. Und nicht nur die Mission irgendwo im Ausland, sondern auch hier in Deutschland, zu den Nachbarn. Jeder hat den Auftrag, Mission zu üben. Und Mission ist nicht gleich außerhalb von Deutschland, sondern auch ganz normal im Leben.
Das waren also zwei schwierige Erfahrungen für beide für euch, diese Zeiten. Jetzt habt ihr euch trotzdem entschieden, open-ended zu gehen, also kein Einjahresvertrag, sondern auf längere Zeit. Was denkt ihr, wird jetzt anders sein als bei dem Kurzzeiteinsatz?
Ganz realistisch, ich glaube nicht viel. Nur der Punkt, dass es länger dauern wird. Das heißt, auf dem Weg sein mit Gott, sich überraschen lassen. Ich meine, natürlich gibt es ganz praktische Unterschiede. Im Kurzzeiteinsatz ist es sehr schwierig, meistens die Sprache perfekt zu lernen oder gut zu lernen und damit Kontakt zu den Einheimischen zu bekommen. Aber man kommt schon mal einen Blick bei den Kurzzeiteinsätzen. Das heißt, das wird anders sein. Sich auf eine ganz andere Kultur einlassen. Auf eine Kultur, die man am Anfang nicht versteht und, wie ich jetzt erfahren habe, auch viele Leute nach 20 Jahren noch nicht verstehen. Und die man vielleicht auch gar nicht so gut verstehen kann. Aber trotzdem auf dem Weg sein, mit Gott an seiner Hand gehen. Ich denke, das ist das, was gleich bleiben wird zwischen dem Kurzzeit- und dem Langzeiteinsatz. Nur, dass es vielleicht andere Konsequenzen im Leben hat. Also mir ist sehr schwer gefallen, meinen Job aufzugeben. Ich habe gerne als Projektleiter gearbeitet, es war auch schön, man hat sein Geld gut verdient und ja, seine Anerkennung bekommen. Und das aufzugeben ist schon ein Schritt. Auf der anderen Seite weiß ich, wenn Gott das mit uns vorhat, dann dürfen wir diesen Schritt gehen, auch wenn es viel kostet und wenn es Sicherheiten hinter sich lassen bedeutet.
Ja, und wir haben einfach auch jetzt schon gemerkt in den Jahren und Monaten, die wir uns vorbereiten, da wo wir wirklich ganz aus der Abhängigkeit von Gott heraus leben, da lässt er uns nicht hängen. Da beschenkt er uns überreich und wir haben das mit allem erlebt, mit Gebet, mit Finanzen, mit so vielem, dass wir ein Auto geschenkt bekommen haben, als wir eines gebraucht haben und ganz, ganz viele kleine Dinge auch. Und das macht uns einfach auch Mut, dass wir an der Hand Gottes weitergehen, auch in ein anderes Land, vielleicht in schwierige Umstände, aber dass wir eben nicht auf unsere Kraft bauen müssen, sondern auf den, der alle Kraft hat.
Und ein bisschen Abenteuerlust ist natürlich auch dabei.
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie die beiden ein bisschen näher kennenlernen könnten. Denn alles, was Sie jetzt hier ja sehr leicht formuliert haben, ist wirklich auch durchlebt, teilweise durchlitten. Und dass am Ende trotzdem diese Begeisterung bleibt und diese Bereitschaft, das Leben zu investieren, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich danke euch erstmal und ich gebe wieder an Traugott ab.
Ja, und wie ist es dann, wenn man so einige Jahre unterwegs gewesen ist mit der Leidenschaft, mit dem Mut, mit der Hoffnung? Dazu wollen wir jetzt mal zwei Leute interviewen. Ich darf die Christine Rebstock und Andreas Kusch bitten. Einer rechts, einer links. Dann kann ich so das Mikro hin und her halten. Christine, welche Länder hast du schon erlebt, in dem du für Gott unterwegs warst?
Ja, ich war im Südsudan, in Somalia und in Angola.
Das sind nun alles Länder, die nicht gerade so die Favorit-Urlaubsländer sind. Es braucht doch ganz schön viel Mut, in ein Krisengebiet, Kriegsgebiet zu gehen. Was hat dich motiviert, genau solche Situationen aufzusuchen?
Es waren drei Sachen, drei Punkte. Meine erste Motivation geschah eigentlich schon in meiner Kindheit, in der Jungschar. Ich hatte eine Jungscharleiterin, die hat uns sehr viel von der Mission erzählt. Und da hat mein Herz immer schneller geschlagen. Und ich habe mir als Kind schon gesagt, ich möchte später mal in die Mission gehen. Das war immer mein Berufswunsch. Das war das eine. Es ist natürlich nicht dabei stehen geblieben. Zum Zweiten, denke ich, war das der Wunsch, der so durch viele Jahre ging, der reifte. Und dazu kam ein Ruf Gottes, ein ganz klarer Ruf. Ich möchte dich in dieser Arbeit haben. Und das Dritte war, ich habe die Not der Menschen dort gesehen, vor allem in Krisengebieten. Und wir kennen das von uns allen, wenn es uns schlecht geht, woran halten wir uns? Und wir sagen oft, als Christ darf ich zu Jesus gehen. Aber viele Menschen in Krisen kennen Jesus nicht und verlieren zum einen ihre Grundbedürfnisse, ihren Lebensaufbau und zum anderen haben sie aber den Halt auch nicht. Und das war deshalb, weil ich die Not der Menschen gesehen habe, hatte ich das Bedürfnis, ich möchte dahin gehen, wo Gott mich ruft und da helfen, wo ich mit meinen Gaben helfen kann.
Ja, das ist das Stichwort, mit welchen Gaben hast du denn dann geholfen?
Ja, also von Beruf bin ich Krankenschwester und Hebamme. Also habe ich im medizinischen Sektor geholfen. Aber viele von Ihnen kennen das bestimmt. Wenn man in die Mission rausgeht, arbeitet man nicht allein in seinem Beruf, sondern man macht viele Sachen gleichzeitig. So zum Beispiel eine Schulung für Lehrer, weil die Lehrer nicht ausgebildet sind und es keine Schule gibt an dem Ort. Oder man geht auf Erkundungsfahrt und schaut, wo ist Hilfe nötig. Ja.
Dankeschön. Andreas, du bist heute Dozent an der Akademie für Weltmission und warst mit deiner Familie in Indonesien. Wo und wie lange, in welcher Aufgabe?
Ja, wir haben in Westpapua gelebt, 7 Jahre lang. Und dort war ich Dozent an einer wirtschaftswissenschaftlichen Hochschule. Also auch so einer, der mehr vom Ökonomischen kommt. Und nebenbei, oder das war auch ein wichtiger Gesichtspunkt, haben wir Studentenarbeit gemacht. Das heißt, Studenten die christliche Botschaft weitergegeben. Indonesien als muslimisches Land, da war es, ist es eine Möglichkeit, eben durch Studentengruppen das Evangelium weiterzugeben.
In so einem Kontext ein missionarisches, leidenschaftliches Christsein.
Das Leidenschaftliche kommt, ich denke, dadurch, dass wir gelernt haben, mit unseren Studenten zusammen Jesus zu entdecken, dass wir gemerkt haben, für ihn lohnt es sich zu leben, dass wir so von ihm gepackt sind, dass wir gemeinsam Bibel lesen, gemeinsam beten, was von ihm erwarten und er dann auch handelt und wir uns gemeinsam freuen. Also nicht ich für mich allein, sondern als eine Gemeinschaft diesen Jesus entdecken und von ihm uns packen lassen. Denn das können wir nicht erzeugen, aber wir können darum beten, darauf hoffen und in dem Rahmen darauf hinarbeiten.
Ich muss das nur ein bisschen dichter an dich ranhalten. Jetzt hast du gerade das Wort gemeinsam oft gebraucht. Du warst aber als Universitätsdozent dort und hast ja auch einen gewissen Status gehabt. Und die Rollen waren klar. Du solltest etwas können und den anderen etwas vermitteln. Wie hat sich jetzt diese Rolle auf das gemeinsam mit den Studenten denn ausgewirkt?
Ja, mit den Kollegen, das war etwas schwieriger, weil sie natürlich asiatisch geprägt sind und sehr stark von ihren Hierarchien her denken. Aber mit den Studenten, wo wir näher in Kontakt kamen, war es ja so, dass sie auch in der Bibel gemerkt haben, ja, da gibt es nicht den Unterschied Mann, Frau, jung oder alt. Und da war es schön, dass eben in dieser Studentengruppe wir gemerkt haben, dass diese Unterschiede da ein Stückchen relativiert werden, weil wir anfangen, ein Stückchen das Evangelium zu leben.
Ich habe von dir neulich einen längeren Bericht gehört, wie es dir vor allem in Angola ergangen ist. Und das war ganz schön abenteuerlich im schlimmeren Sinne. Wie hält man durch, wenn es manchmal einfach zum Davonlaufen ist?
Ja, ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, als ich im Sudan war, war ich in einer Gegend, die nicht so sehr sicher war. Und eines Tages kam ein Bomberflugzeug und hat unser Dorf gebombt. Und 2 Tage vorher hatte ich Löcher in den Boden graben lassen. Wir lagen in den Löchern, während die Bomben rechts und links fielen. Und das ist schon so eine Grenzerfahrung, wo man nicht weiß, überlebe ich oder trifft die Bombe uns? Und ich lag in dem Bombengraben und musste laut beten. Das war keine Wahl. Das war auch nichts, wo ich gesagt habe, lass mich mal jetzt beten. Sondern das kam ganz automatisch aus mir raus. Und das ist für mich so ein Beispiel. Eigentlich kann ich von mir aus gar nicht durchhalten. Aber es ist Gott, der mich hält. Der Halt kommt von Gott in allererster Linie.
Dankeschön. Warst du auch mal dabei, deinen Mut zu verlieren und zu sagen, komm, das war's, ich gehe wieder nach Hause?
Oh ja, klar. Also in Indonesien war ich ungefähr 17, 18 Mal malariakrank. Ich konnte keine Malaria-Prophylaxe vertragen. Und da denkt man nicht nur einmal an nach Hause gehen und dann denkt man schon, wir haben die Flugzeuge gesehen und so manches Mal dachte ich, ja, ich möchte nach Hause. Aber da war es gut, als ich dann wieder mal so schlimm krank war. Eine Studentin hat das gemerkt, in ihrer stillen Zeit, die hat gemerkt, irgendjemand ist ganz traurig und dann kam sie zu meiner Frau. Und meine Frau sagt, ja, das ist eine schlimme Situation. Und dann in der Folgezeit besuchte dann ihr Pfarrer, den sie also aus ihrer Gemeinde uns, und hat für uns gebetet. Und dann gab er eine Prophetie, dass ich gesund werden würde, nach 18 Mal Malaria. Ich hatte ja schon keine Hoffnung mehr, ich habe schon meine die Flugzeuge mir schon überlegt. Und dann hat der Herr eingegriffen und gesagt, okay, ich werde dich gesund machen. Und das hat er auch getan, bis 4 Tage vor meinem endgültigen Abflug. Und dann war ich gesund und konnte fröhlich und kräftig weiterarbeiten.
Schlussfrage an euch beide. Die Bedenken in Sachen Mission sind heute vielfältig. Man spricht von dem Tropfen auf den heißen Stein, vergeblicher Liebesmühe, letztlich kaum messbarem Erfolg, zu gefährlich, zu teuer. Welche persönliche Hoffnungen knüpft ihr noch an dieses Unternehmen Mission? Und warum engagiert ihr euch weiterhin auch für die Mission Gottes?
Also ganz persönlich, was mich immer am meisten berührt hat, draußen im Sudan, in Angola, ich arbeite ja viel mit Müttern und kleinen Kindern, ist, wenn Gott eingegriffen hat, wo ich keine Hoffnung mehr hatte, wo Gott Gebet erhört hat. Und ich denke, dazu sendet er uns ja auch, um zu gehen und um für sein Reich zu arbeiten. Und das ist auch weiterhin meine Hoffnung. Gott wird wirken, vor allem in den Ländern, vor allem bei den Menschen.
Ich bin darüber fasziniert, einfach wie er eingreift und immer wieder Menschen in aller Welt Mut machen will. Und das ist nicht nur so, dass wir sagen, ich baue mein kleines Glaubensreich, sondern er möchte, dass sein Gottesreich anbricht, überall. Und wenn wir das spüren, dass wir in seinen Anbruch des Reiches hineingezogen werden, das ist etwas Schönes. Wenn wir merken, er möchte überall auf der Welt anbrechen mit seinem Reich. Und nicht nur in meinem kleinen Leben, sondern in den Ländern, deren Namen wir vielleicht noch nicht einmal kennen. Und das ist etwas Schönes, dann dabei sein zu dürfen.
Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Christine. Das geht zu weit. Wenn du so denkst, okay, aber lass mich dabei aus dem Spiel. Ich mach da nicht mit, ohne mich, sprach es und verschwand. Und wir kennen ihn, Mr. Jonah. Einer, der sich dem Auftrag Gottes entzog. Nicht, weil ihm die Stadt zu groß, der Weg zu weit, die Reise zu mühsam, die Kultur zu fremd und die eigene Ausbildung zu mager gewesen ist. Nein, all das waren nicht die Gründe. Jona verweigerte seine Sendung, weil ihm die Liebe Gottes zu konkret geworden war, zu weit ging, ihn selbst zu sehr forderte. Wollen wir mal Originalton Jona hören, als er Gott erklärt, warum er von Anfang an nicht für diese Sache zu gewinnen war, nach Ninive gehen. In Jona 4, Vers 2 heißt es, Ach Herr, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis, in Klammern Spanien, Sommer, Sand und Strand, Klammer zu, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und bereit, Übeltätern zu vergeben. Jona weiß, barmherzig, gnädig, geduldig, gütig, so ist unser Gott. Er weiß es, er hat absolut die richtige Lehre. Denn in der Tat, so ist doch Gott auch wirklich. Das ist seine Perspektive, das ist seine Antwort in Jesus Christus für die Menschen dieser Welt. Gnädig, bereit zum Vergeben. Das ist Gottes Leidenschaft. Darum sendet er doch einen Jona. Gott hat den Mut, einen einzigen Mann in eine Megacity hineinzuschicken, und er hat die Hoffnung, dass sich daraus eine gewaltige Bußbewegung entwickelt, eine Erweckung ereignet. Gottes Leidenschaft, sein Mut, seine Hoffnung für uns Menschen sind doch beeindruckend, nicht wahr? Ich frage mich und dich, finden wir diese Liebe Gottes gut, solange sie sich an mir, an uns verwirklicht? Ich schätze Gottes Geduld, wenn mir schon wieder mal innerlich die Sicherungen durchgebrannt sind. Ich brauche seine Bereitschaft, mir zu vergeben, wenn mir die Liebe selbst für meine eigenen Kinder ausgegangen ist. Ich lebe doch von seiner Zuwendung, wenn ich mutlos und ausgepowert in den Seilen hänge. Ich finde es großartig, dass Gott gnädig, geduldig, gütig und vergebungsbereit ist. Frage mich und frage dich, finden wir es beeindruckend und ermutigend, wie sich die Liebe Gottes durch andere an anderen verwirklichen möchte? Ich finde es beeindruckend und sehr bewegend, wenn Christine Rebstock aus Angola erzählt, wenn der Andreas aus seiner Zeit in Indonesien erzählt, wie sich die Liebe Gottes selbst in einem von Krieg und Hass zerfurchten Land hineinergießt. Ich finde es beeindruckend und bewegend, wie Christina und Thomas ihren Beruf hinter sich lassen, sich auf den Weg machen, eine lange Vorbereitungszeit auf sich nehmen, tapfer um die nötige finanzielle Unterstützung beten und dann ausgerechnet in eine ganz schwierige Stadt nach Zentralasien gehen wollen. Dort soll Gottes Liebe durch sie erfahrbar werden. Beeindruckend. Ich finde es beeindruckend, bewegend, oft ermutigend und bin manchmal wirklich zu Tränen gerührt, wenn ich mitbekomme, wie Gott seine Leute gebraucht, um Menschen zu zeigen, ich, der lebendige Gott, bin barmherzig, ich bin gütig, ich bin vergebungsbereit. Geht dir das auch so? Ich frage mich und frage dich, finden wir diese Liebe Gottes immer noch so gut und beeindruckend und genial, wenn sie sich durch mich an anderen Menschen verwirklichen soll? Durch mich zu einem Nachbarn, der schwer krank ist, aber immer ablehnend war. Das ging mir zu weit. Ich habe gewartet, bis er verstorben war. Durch mich zu der Familie, die aus einem anderen Land stammt, und sehr bewusst ihren muslimischen Glauben lebt. Doch obwohl ich Missionsleiter bin, so rechten Schwung dafür entwickle ich nicht. Durch mich zu einem Menschen, der mir gar nicht liegt, und doch habe ich immer wieder mit ihm zu tun, und ich bringe es einfach nicht rechtfertig, meine Distanziertheit zu überwinden und einfach Freundlichkeit zu verschenken. Durch mich zu einem Stamm in Afrika, der noch kein Wort der Bibel in seiner eigenen Sprache kennt, muss ja nicht gleich selber gehen, aber ein echtes finanzielles Opfer bringen. Naja, und darüber denke ich lieber so lange nach, bis ich es vergessen habe. Durch mich vielleicht doch noch einmal zu Menschen einer anderen Sprache, in einem anderen Land, in einer fremden Kultur. Ach, und in Gedanken finde ich schon so viele Gründe, warum das wohl jetzt nicht mehr sinnvoll sein kann. Gottes Liebe durch mich zu anderen? Ja, ich weiß, wie Gott ist. Ich finde das gut. Erfüllt es mich mit Leidenschaft, Mut und Hoffnung? Will ich den Auftrag leben? Oft genug sage ich Gott dankend ab, wie Jona. Zunächst nicht so direkt, aber eben doch deutlich genug durch mein Verhalten. Da geht mir dann Gottes Liebe zu weit, wird mir zu konkret. Und wie Jona verteidige ich leidenschaftlich mein angestammtes Plätzchen, mein bisschen Bequemlichkeit, meine Sicht der Dinge, sogar gegen Gott. Und wie bei Jona bemüht Gott sich auch um mich, erinnert mich, liebt mich, schenkt mir seine ganze Zuwendung, um mich auf sein großes Anliegen, seine Leidenschaft, seine liebevolle Absicht mit anderen Menschen einzustellen. Und wie bei Jona und wie bei mir, bemüht Gott sich auch um dich. Er erinnert dich, er liebt dich, schenkt dir seine ganze Zuwendung, um dich auf sein mächtiges Anliegen, seine große Leidenschaft, seine liebevolle Absicht mit den Menschen einzustellen. Elie Wiesel, der jüdische Literat und Überlebende des Holocaust, hat einmal gesagt: Ich glaube, die größte Quelle der Gefahr in unserer Welt ist die Gleichgültigkeit. Ich war immer der Meinung, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass ist, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Leben nicht der Tod, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Frieden ist nicht Krieg, sondern Gleichgültigkeit. Gilt das auch bei uns? Die größte Quelle der Gefahr für Gottes Sache in dieser Welt ist die Gleichgültigkeit seiner Leute. Meine, deine. Gottes großer Wunsch über diesen Tag: Wähle das Leben. Wähl das Leben mit ihm, für ihn, durch ihn. Und dann leben wir gemeinsam den Auftrag mit Mut, Hoffnung und großer Leidenschaft. Gott segne dich. Wir halten jetzt wieder eine kleine Bedenk- und Gebetszeit. Auf Ihrem Merkwürdigblatt finden Sie im dritten Teil dazu Fragen und Anregungen und auch Platz, um ein ganz persönliches Gebet zu formulieren und aufzuschreiben. Den Auftrag leben, meine Leidenschaft, Mut und Hoffnung. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Darf ich jetzt noch für Sie beten? Unser Gott und Vater, wir danken dir, dass du ein barmherziger, gütiger, gnädiger, langmütiger, vergebungsbereiter Gott bist. Und davon leben wir. Das haben wir vielfach schon erfahren. Das hat uns beeindruckt, berührt, unser Leben verändert. Und doch bekommen wir es immer wieder hin, auch dem auszuweichen, wo du möchtest, dass durch unser Leben diese Liebe weiterfließt. Du weißt, wo jeder von uns heute Morgen mit seinem Leben angekommen ist, welche Gedanken wir uns jetzt in dieser Stunde gemacht haben, was an Überlegungen da ist, an Entschlüssen, an Wünschen und Gebeten. Danke, dass du in einer großartigen Weise jedem von uns nachgehen kannst, in so ganz persönlicher Zuwendung.
dass du einen Weg für uns, für jeden von uns hast. Und dass wir alle mitmachen dürfen an deiner großen Leidenschaft, Menschen das Evangelium als Botschafter zu bezeugen. Und so lass du mit deinem Geist in uns wachsen, was du wachsen haben möchtest, an Bereitschaft, an Willigkeit, an Mut, an Leidenschaft. Danken dir, dass du ein großer Gott bist, mit dem wir weite Schritte gehen dürfen. Und dass ein kleiner Schritt heute schon ganz konkret beginnen kann. Amen. Bevor wir ein abschließendes Gebetslied singen, jetzt noch einige notwendige Hinweise. Umsonst seid ihr hereingekommen, umsonst sollt ihr auch hinauskommen. So ähnlich heißt es in der Bibel. Das gilt, es ist aber ein kleines Aber dabei, denn die Ludwig-Hofacker-Vereinigung investiert ganz schön in diesen Tag, dass wir hier heute alle sein dürfen. Und wer mithelfen will, diese Kosten zu decken, der darf das gerne tun. Da gehen jetzt gleich Becher durch die Reihen. Vielleicht können wir das gerade so machen, während ich die anderen Dinge noch weiter sage. Sie dürfen mithelfen. Wenn Sie heute schon in der anderen Veranstaltung waren und sagen, das war's für heute, ist das völlig okay. Geben Sie in aller Freiheit den Becher weiter. Wenn Sie sagen, ich will heute Nachmittag noch was reinschmeißen, genauso gut, okay. Und wenn Sie sagen, ich habe sowieso zu wenig dabei, ist das auch okay. Dann freuen Sie sich, dass Sie hier sein dürfen. Geben Sie den Becher fröhlich weiter und wer kann, helfe mit. Büchertische finden Sie, Ihre Kinder auch in Halle 1 bis 3, die sollten Sie abholen. Verpflegung gibt's in ganz unterschiedlicher Art und Weise draußen im Park. Und in der Mittagspause können Sie die vielen Informationsstände in der Halle 5.1 besuchen. Kassetten gibt's auch in dem Kongresszentrum B. Ein Platzkonzert in der Mittagszeit. Wer gerne singt, von 13 Uhr bis 13.30 Uhr mit Gerhard Schnitter, Halle 4. Halle 4. Die Mitarbeiter dieser Veranstaltung, klappt das? Ja, prima mit den Bechern, gell? Hat jemand noch nicht die Chance gehabt, der noch gerne möchte? Geben Sie es einfach hier nach vorne, wir behalten das dann und sammeln die nachher zusammen. Prima. Manche haben jetzt dreimal die Chance gehabt, aber Sie haben sehr gut mitgemacht. Vielen Dank. Die Mitarbeiter dieser Veranstaltung stehen nachher für Sie bereit, hier im Raum oder am Stand der Akademie für Weltmission zu weiteren Gesprächen. Wir möchten nach dem Lied Ihnen die Gelegenheit bieten, falls Sie jetzt so dran waren, einiges zu durchdenken, das in Ruhe weiterführen zu können. Und bitten Sie dann einfach, suchen Sie sich hier ein ruhiges Plätzchen. Alle anderen, die sagen so, ich muss jetzt weiter, Sie dürfen weiterziehen, suchen Sie einen Ausgang, verlassen Sie den Raum, aber möglichst mit Ruhe. Draußen kann das große Hallo gehen, hier drinnen wollen wir noch so eine kleine Oase der Ruhe versuchen, aufrecht zu erhalten. Zum Beten, zum Nachdenken, zu einem ruhigen, persönlichen Gespräch.